Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Erzähl mir von Wien. Voriges Mal haben wir über Napoleon in Wien gesprochen und da liegt es nahe, dass wir diesmal über den Wiener Kongress sprechen und was denn die Orte waren, an denen sich da das Geschehen abgespielt hat. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Der Kongress tanzt, aber er bewegt sich nicht. Das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Sprüche über den Wiener Kongress. Wer hat das gesagt und warum?
Das war der Charles de Ligne, der rosenrote Fürst oder rosarote Fürst.
Nicht der rosarote Panther.
Nein, aber der rosarote Fürst war der genannt, weil er immer rosarot gekleidet war und eine rosarote Kutsche hatte. Und die Damen haben ihre Perlen ihm gegeben, dass er sie auf seiner warmen Brust trägt. Und da haben sie einen schönen rosenroten Glanz bekommen. Also da war er bekannt, aber in Wirklichkeit war er ein Feldmarschall eigentlich und hat...
Ein Extravaganter.
Ein Extravaganter, der auch verheiratet war und der ist aus den österreichischen Niederlanden, also dem heutigen Belgien gekommen und in den Diensten der Habsburger gestanden, war schon... relativ alter Herr zu der Zeit des Wiener Kongresses.
Und wann war überhaupt der Wiener Kongress?
Also 1814 und 1815, also von Ende, also letztes Quartal 1814 bis Juni 1815. Und der Kongress hat ja sehr viele Lustbarkeiten geboten, zumindest am Anfang oder auch die ganze Zeit. Und das hat der Fürst de Ligne eben bemängelt. Obwohl er nicht mehr viel Zeit gehabt hat, eigentlich das zu beobachten, denn er ist relativ bald gestorben. Am 15. Dezember 1814 war schon sein Begräbnis.
Aha. Und der hat in Wien ein Palais gehabt oder wo hat der gewohnt?
Nein, der hat eine relativ, in einem sehr kleinen, schmalen Haus auf der Mölkerpastei gewohnt. Und zwar neben dem Pasqualati-Haus, wo der Beethoven sehr lang gewohnt hat. Und das war eben das Haus des Fürsten de Ligne. Und seine letzte Wohnung oder seine ewige Wohnung ist am Kallenberger Friedhof. Oben, ganz oben, wenn man vom Kallenberg die Kallenberger Straße runtergeht, ist ja links dieser sehr schöne.
Ist der eigentlich noch im Betrieb?
Ich glaube nicht, dass man da belegen kann. Mhm. Allerdings der Prälat Ungar, der letzte. Präsident der Caritas ist noch dort begraben. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß es
und
nicht.
Und der wollte dort auf eine Aussicht haben?
Wahrscheinlich, ja. Mhm.
Wie kam es überhaupt zum Wiener Kongress? Ein bisschen Vorgeschichte brauchen wir da jetzt.
Napoleon hat ja in Europa die Grenzen sehr stark verändert und ununterbrochen irgendwo einen Krieg geführt. Und dann hat das sich mit Russland angelegt. Also man kann nicht einmal, natürlich auch mit Zar, obwohl er mit dem ja einen Vertrag gehabt hat, aber er hat das Land unterschätzt. Und dieser Feldzug war also desaströs. Man kann jetzt nicht auf die näheren Umstände eingehen, aber das war der Anfang.
Wann war der Russlandfeldzug?
1812.
Und der ist in den Winter hineingegangen.
Der ist in den Winter hineingegangen, dann haben die Russen Moskau angezündet, die haben keine Möglichkeiten für, also schon, aber zu wenig Möglichkeiten, Quartier essen und so weiter. Aber
wenn also die haben Politik der verbrannten Erde gemacht.
Genau, und beim Zurück, also ich glaube 10% oder 20% der Soldaten sind nur mehr zurückgekommen, es war eine Katastrophe. Der Napoleon hat seine Truppen mehr oder weniger verlassen und ist nach Paris zurück. Und hat sofort angefangen, neue Truppen auszuheben. Und da ist es dann im Oktober 1813 zu einer großen Schlacht gekommen bei Leipzig.
Und die sogenannte Völkerschlacht ist
die das? Völkerschlacht bei Leipzig. Also das war Napoleon gegen Russland, gegen die Verbündeten Russland, Österreich und Preußen. Und die Schlacht hat er verloren.
Und die Österreicher und die Preußen haben sich mit Russland erst verbündet, nach dem Russlandfeldzug oder schon vorher?
Ja, nein, die haben also dann schon Absprachen gehabt, dass man da irgendwas machen muss. Und diese Völkerschlacht bei Leipzig, es hat dann noch immer ein paar kleine Schlachten gegeben, aber damit war das Schicksal von Napoleon eigentlich entschieden. Und man ist dann 1814 nach, wie gesagt, einigen Schlachten in Paris eingezogen.
Wer ist man?
Die Alliierten, also Russland, Österreich und Preußen und auch der schwedische Kronprinz, Jean-Baptiste Bernadotte, der ja früher ein französischer Marschall war, war auch
an diesem... Das ist der in Wien Botschafter war?
Ja.
Wie wir aus der letzten Folge wissen.
Genau, das ist dieser Marschall Bernadotte, beziehungsweise Kronprinz Karl Johann hat er dann geheißen. Und der war eben in Leipzig auch beteiligt. Und, man wollte Napoleon zum Abdanken bewegen. Er war also wirklich nicht dafür, aber dann haben seine Marschälle, der Marschall Ney und war der Anführer, eben faktisch den Dienst aufgekündigt. Und da hat er sich dann bereit erklärt, abzudanken. Und man hat ihn auf die Insel Elba.
Wer ist da jetzt Mann, die Franzosen oder auch die Alliierten?
Die Alliierten. Man hat ihm die Insel Elba gegeben, was für sein vorheriges Reich vielleicht ein bisschen klein war, aber immerhin dort wäre er sozusagen Herrscher gewesen.
Ach so, in Elba, in der Verbannung, wäre er Herrscher
gewesen. Ja, also Herrscher ist, ja. Mhm. Und dort, damit war das, es war der Frieden von Paris, der im Mai 1814 unterzeichnet worden ist. Und man hat aber gleich nach diesem Frieden von Paris beschlossen, dass man irgendwo eine Zusammenkunft, weil Europa war ja total durcheinander gewürfelt. Man muss sich das vorstellen, wie ein Puzzle, das auseinandergenommen worden ist. Und das wollte man wieder zusammensetzen. Natürlich haben sehr viele Leute sehr viele Ansprüche gehabt oder sehr viele Herrscher. Und da waren wir sich einig, dass wir ein Folgezusammentreffen aller oder vieler Beteiligter machen muss, um das Ganze eben zu besprechen.
Und die Alliierten wollten die alte Ordnung wiederherstellen?
Mehr oder weniger, ja.
Und der Napoleon war aber in Elba nicht zufrieden?
Der Napoleon war in Elba nicht zufrieden, der ist im Moment einmal überhaupt nicht gefragt worden.
Ja, ja.
Und so ist eben beschlossen worden, eine Zusammenkunft in Wien im Herbst zu machen.
Und warum in Wien?
Na, erstens einmal war Österreich ja ein sehr wichtiges Land, sehr groß, die Habsburger Monarchie. Und zweitens war Wien ganz einfach in der Mitte des Kontinents.
Also war auch praktisch, gab es da Diskussionen, weißt du das?
Glaube ich eigentlich nicht. Mhm. Weil wer wäre schon nach Russland, das wäre eine wahnsinnige Anreise gewesen. Frankreich hat sich selbst ausgeschlossen, England war Splendid Isolation.
Und Berlin war nicht so wichtig?
Berlin war noch nicht so wichtig, nein, er hat sich eigentlich selbst, außerdem war Deutschland ja überhaupt in lauter kleine Fürstentümer.
Ja.
Aufgeteilt.
Gut, September 1814. Wer ist dann nach Wien gekommen?
Alle sehr wichtigen Herrscher und sehr, sehr viele kleine Herrscher von kleinen Fürstentümern und Leute, die sich selbst natürlich als sehr wichtig betrachtet haben, aber vielleicht nicht so wichtig waren. Und die irgendwelche Ansprüche territorialer oder auch monetärer Natur stellen wollten. Es war aber so, dass nicht alle kommen konnten und die haben dann wieder andere Leute beauftragt, ihre Interessen wahrzunehmen. Da hat es zum Beispiel, was ich sehr nett finde, einen gewissen Franz von Gärtner gegeben, der mit 57 Vollmachten von kleinen Fürstentümern, kleinen Potentaten sozusagen ausgestattet war und für die
gesprochen hat.
Er hat fast nichts erreicht, aber er hat von allen 57 natürlich...
Wahrscheinlich ein Salär bekommen.
Ja. Also das war
der hat 57 Hüte aufgehabt. Na, der kann schwer was erreicht haben in den Verhandlungen, wenn er immer was anderes...
Man wird ihn vielleicht auch gar nicht so ernst genommen haben. Im Gegensatz natürlich zum Zaren von Russland, der das größte Reich vertreten hat. Ja.
Der Zar von Russland, wo hat der gewohnt?
Zar von Russland hat natürlich in der Hofburg gewohnt. Mhm. Wobei das interessant ist, dass ich immer geglaubt habe, oder die Fremdenführer auch immer sagen, er hat in der Amalienburg gewohnt. Dort, weißt du, wo die drei Uhren sind, ja, untereinander. Und jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass er im Schweizer Trakt gewohnt hat. Also ich weiß es nicht genau, ich bin für die Amalienburg.
Sagen wir in der Hofburg.
In der Hofburg auf jeden, ja, Fall, ja.
Und der ist natürlich mit einem Riesengefolge gekommen.
Der ist mit einem Riesengefolge gekommen, hat seinen Bruder mitgehabt, der bei ihm gewohnt hat, seine Frau, die Frau Zarin, ist mitgekommen. Und ja, wie auch sehr etliche Herrscher ihre Ehegesponse mitgebracht haben.
Mhm. Und wie lang war dann so ein Zar da? War der dann die ganze Zeit
da? Der war die ganze Zeit da, also mit, wirklich, kleinen Unterbrechungen. Mhm. Ja, aber der war.
Die haben dann von hier aus auch ihre eigenen Reiche regiert?
Ja, die haben natürlich alle ihre Minister und so und die wichtigen Leute mitgehabt. Aber zum Beispiel von England, der Prinzregent, weil der König war ja als wahnsinnig interniert, der George III. Und der Prinzregent ist nicht gekommen, der hat seinen Außenminister geschickt, den Lord Castlereagh.
Mhm. Und wo hat der Lord Castlereagh gewohnt?
Der Lord Castlereagh hat gewohnt ursprünglich im Auge Gottes.
Und zwar, was heißt, ist ein Kino?
nein, das ist ganz woanders. Im Haus Auge Gottes. Und es hat ja etliche Häuser Auge Gottes, wie man ja an deiner Reaktion sieht, gegeben. Aber es ist einmal ziemlich genau beschrieben, Auge Gottes beim Peter. Das heißt am Petersplatz. Das war genau dieses Haus, in dem 30 Jahre vorher der junge Mozart bei der Familie Weber gewohnt hat.
Aha.
Und zwar ist es an der Stelle, wo heute das Haus ist, wo der Gutruf drinnen ist. Also in der Milchgasse.
Okay, also auf der Rückseite von der Peterskirche.
Ja, ja,
vom Petersplatz zu Duchlaben. In dem Gassel, das zum Duchlaben geht.
Mhm. Ja. Da hat er aber nur 10 Zimmer gehabt.
Oh, jede Arme.
Und das war ihm also nicht gut genug. Und er ist umgezogen am Minoritenplatz, 50, ich glaube, das war das Palais Dietrichstein. Und dort hat er dann 22 Zimmer gehabt.
Wozu hat er 22 Zimmer gebracht? Was hat der gemacht, wenn er nicht verhandelt hat?
Das waren Repräsentationen. Na, erstens war seine Frau mit, angeblich eine ganz sonderbare Person. Die hat zu Bällen als Haarschmuck den Hosenbandorden getragen. Und er, also wenn sie Gesellschaften gegeben hat, ist es sehr missfällig bemerkt worden, dass die eigentlich die Gäste herumstehen haben lassen, sie überhaupt nicht um sie gekümmert haben. Und es war ja so, dass wohl alle ihr eigenes Personal wohlweislich mitgebracht haben, sicherheitshalber, aber es ist immer jemandem gelungen, irgendein Spion oder Spion.
Und irgendein Tratsch oder vielleicht auch wirklich wichtige, ja, Dinge.
Mhm. Einzuschmuggeln. Und da wurde ihm von einem Hausmädchen erzählt, dass er wahnsinnig gern getanzt hat. Allein in einem, also mit seiner Frau. Oder er hat sie irgendjemanden anderen geholt und wenn niemand da war, hat er sie als Partner einen Sessel geholt und hat mit dem.
Und die ist halt mit dem Sessel. Einfach ein begeisterter Tänzer.
Aber ein begeisterter Tänzer hat vielleicht, durch 22 Räume zu tanzen, angeblich ist er auch mit seiner Frau einkaufen gegangen, die sind Arm in Arm in die teuersten Geschäfte gegangen, haben sie alles vorlegen lassen und haben nichts gekauft. Also ist der Tratsch ist gewendet.
Und wer war für Deutschland da?
Der König von Preußen.
Für Deutschland kann man ja nicht sagen.
Da war der König von Preußen und dann waren sehr viele Könige, die ja bis Mai oder bis Leipzig vielleicht Verbündete von Napoleon waren.
Ja, weil viele von den deutschen Kleinstaaten haben umgefunden.
Genau. Also und da sind gekommen eben zum Beispiel der König von Württemberg, dann der König von Dänemark, das waren lauter Friedriche, der König von Preußen natürlich, der Friedrich Wilhelm, der König von Bayern, der ja erst eigentlich von Napoleons Gnadenkönig geworden ist, vorher war er Kurfürst, mit seinem Sohn ist er gekommen und mit seinem Schwiegersohn, was sehr interessant war, weil sein Schwiegersohn war der Eugène de Beauharnais.
Der Schwiegersohn von Napoleon.
Nein, das ist der Stiefsohn von Napoleon.
Der Stiefsohn.
Mhm. Stiefsohn von Napoleon war der Schwiegersohn vom König von Bayern.
Ah ja.
Und der ist auch gekommen, natürlich misstrauisch beäugt. Der war zum Beispiel sehr gut mit Zar Alexander, ist mit dem Arm in Arm durch die Straßen flaniert.
Und was ist mit den Italienern? Waren die auch da und Spanier? Italiener ist auch die Frage, wer?
Na, Italiener waren, es war schon da, es waren da Abgeordnete von Neapel, mhm, aber bourbonische, weil Neapel war ja inzwischen König der Murat. Mhm. Und die Caroline, die Schwester von Napoleon und eben der Murat, der Murat von Wien, kennst du den Muratweg, der in Wien hat er ja auch gekämpft, in der Schlacht bei Aspern. Und auch dessen Abgeordnete waren da, also weil der wollte Neapel behalten und die
Bourbonen wollten Neapel zurückhaben.
Neapel wieder. Dann ist da gewesen jemand vom Vatikan, also es waren so an die, man sagt an die 200 Vertreter, ohne Personal oder was.
Ja, Wahnsinn, das muss ja ein riesiges Remi-Demi gewesen sein.
Ja, es waren insgesamt, es ist natürlich immer auch sind unterschiedliche Angaben, es waren angeblich insgesamt kommen, gehen und so weiter 100.000 Gäste da und auf einmal 30.000.
Ja, wo haben die alle gewohnt?
Die haben, ja, das kann man sagen. Vor allem, man muss ja die Relationen anschauen, weil Wien, die heutige innere Stadt, also ja, das Wien proper, hat ca. 50.000 Einwohner gehabt.
Wahnsinn.
Man zählt aber immer, wenn man eine Angabe kriegt von einer Einwohnerzahl, die Vorstädte mit. Also das waren ca. 250 bis 260.000.
Also Vorstädte ist bis zum Gürtel.
Nicht bis zum Gürtel, ja.
Wie viel, 250?
Ja, bis 260, also mhm, so ungefähr. Aber wie, und alle wollten natürlich, also die Wichtigen wollten natürlich in der Innenstadt wohnen.
Ja.
Und man hat vorher schon aufgefordert, die Leute Zimmer zu vermieten, weil es hat, waren ja nicht lauter Hochrangige, sondern ja, die, und das ist, die Leute sind teilweise ausgezogen und vorher, die vorher gejammert haben, was für kleine Wohnungen haben, haben auf einmal Zimmer vermietet. Es ist sogar so weit gekommen, dass auf einmal ein Überangebot an Räumlichkeiten da war, weil jeder irgendwo noch so
schnell was vermietet hat damit.
Ja. Mhm.
Also es war wirtschaftlich nicht schlecht für Wien.
Naja, dafür ist aber alles viel, viel teurer geworden.
Ah, ja.
Steuern sind wirklich stark erhöht worden. Und natürlich, wie man sich vorstellen kann, hat es dann gemündet in ein finanzielles Desaster für den Staat. Ne?
Weil die Ausrichtung von dem Kongress
so wahnsinnig
teuer war. Da gab es doch dieses Sprüchel, wer was macht.
Ja, das war ganz lustig. Er denkt für alle, war der Friedrich Wilhelm von Preußen. Er spricht für alle, war der Friedrich von Dänemark. Er trinkt für alle, der Maximilian von Bayern. Er liebt für alle, der Alexander von Russland. Er frisst für alle, der Friedrich von Württemberg. Und er zahlt für alle, der Franz von Österreich.
Der Arme. Aber der Alexander wird sich gefreut haben, dass er als der große Liebhaber dagestanden
ist. Ja, aber da, es hat halt wirklich so, dass Papiergeld gedruckt werden musste, weil die Kosten sich belaufen haben, gibt es auch verschiedene Zahlen, aber auf 80.000 Gulden pro Tag.
Mhm. Was ich mir jetzt nicht gesagt, aber nach viel klingt.
Ja, naja, im historischen Währungsumrechner ist ein Gulden 25 Euro. Man kann es aber vielleicht, man kann es ja anders auch rechnen, nach Lebenserhaltungskosten, ja, und so weiter. Aber sagen wir mal, andere Angaben sagen zwischen 100 und 200 Millionen Gulden. Aber das ist eine ziemliche Spanne.
Ja.
Also das ist, man kann es natürlich ausrechnen, aber 80.000 Gulden, die ziemlich seriös klingen, für ein halbes Jahr. Also es wird...
Ist schon ins Geld gegangen.
Ist ins Geld gegangen.
Und wo haben die verhandelt überhaupt?
Die haben verhandelt, also es hat nie ein Plenum gegeben, beziehungsweise eine Vollversammlung. Es hat eigentlich gar keine Eröffnung gegeben, keine richtige. Weil man wollte das ursprünglich am 1. Oktober eröffnen. Die ersten Gespräche haben aber schon stattgefunden im September. Und dann hat sich das aber gezogen und dann war die Eröffnung am 1. November, war jetzt auch nicht, dass da irgendwas sie getan hat, sondern so, jetzt ist der Kongress eröffnet. Und die sind gesessen meistens in der Staatskanzlei, also am Ballhausplatz, Palais Kaunitz, Kaunitz und dann Metternich, ne? Weil Metternich war der Schwiegersohn vom Kaunitz. Und die und dann teilweise auch in den Quartieren der
jeweiligen Gesandten. Also was weiß ich, wissen wir schon, wo der Zar gewohnt hat?
Der Zar hat in der Hofburg.
Der Zar hat in der Hofburg. Und wo hat, wer war noch wichtig? Also okay, den Engländer hatten wir auch schon in Castlereagh. Wer war noch wichtig?
Also dann gekommen, manche waren auch in Schönbrunn.
Ah.
Aber das war eigentlich nicht sehr prominent, weil das viel zu weit war.
Also, ja, ich meine, das war ist aus der Hand. Ja.
Der Kronprinz von Sachsen, wer in Schönbrunn war und was wichtig war, war die Marie-Louise mit ihrem Sohn, mit Napoleon II. Oder mit Franzl. Mhm. Und da sind die Leute hinausgebildet, weil die sind natürlich im Garten spazieren gegangen und dort die zwei und hinausgebildet und wollten ganz einfach sehen, die ehemalige Kaiserin und ihren Sohn. Ja, das hat, also wie gesagt, in Hotels.
Also auch die Fürstlichen haben in Hotels einfach
gewohnt. Nein, es hat der König von Preu, die Könige haben alle in der Hofburg gewohnt. Aber in Hotels haben gewohnt, war der Hotel zum römischen Kaiser in der Renngassen, hat es gegeben, am Eck zur Freiung. Dann hat es ein Hotel zur ungarischen Krone in der Himmelpfortgassen gegeben. Dann hat es ein Hotel ein Gasthaus zur österreichischen Kaiserin gegeben. Also verschiedenste Unterkünfte. Und trotzdem hat man sehr, sehr schwer Unterkunft bekommen. Zum Beispiel der Warnhagen, weiß nicht, sagt die Rahel Warnhagen was?
Die Salon. Die Salondame,
ja. Die sind nach Wien gekommen. Er hat gewohnt im Gasthaus, eben zur österreichischen Kaiserin in der Kärntnerstraße. Und sie ist dann nachgekommen, hat nirgends mehr ein Zimmer gekriegt und hat dann gewohnt im Savoyischen Damenstift. Okay. Das ja heute nicht mehr als Damenstift gibt, aber in der Johannesgasse. Ne? Und der Fürst Dayeran zum Beispiel hat gewohnt in Palais Kaunitz-Questenberg in der Johannesgasse.
Und für wen hat der verhandelt?
Ja, der ist gekommen, der war ja Franzose.
Ja, du meine ich. Oder haben die wie waren überhaupt die Franzosen vertreten?
Naja, der Dayeran ist gekommen, der ist aber als Vertreter der Bourbonen gekommen, natürlich. Der war ja Anfang Minister von Napoleon und hat sich aber so 1809, 1810 mit Napoleon total überworfen. Und hat dann eben für die war ja ein alter Adeliger eigentlich, für die Bourbonen mitverhandelt und sehr, sehr geschickt mitverhandelt. Also hat da sehr viele Einsprüche erhoben und so weiter.
Gut, und wer hat eigentlich für Österreich verhandelt?
Der Metternich.
Oder für die Habsburger? Schon der Metternich, von Anfang an?
Metternich war der Außenminister, der hat verhandelt, der hat laviert, das war ein sehr großes Schlitzohr. Und sehr wichtig war sein Sekretär, der Friedrich von Gentz.
Und wo hat der gewohnt?
Der hat gewohnt in einem Gebäude, das ursprünglich der Klepperstall war, Klepperstall für alte Pferde.
Okay.
Und das ist Teinfaldstraße, Schreivogelgassen jetzt.
Also hinterm Burgtheater?
Hinterm Burgtheater, ist es so aus Naturstein großes Gebäude. Und damals war das natürlich nicht dieses. Und da hat er eine ganz luxuriöse Wohnung gehabt, wo er seine Damenbesuche empfangen hat. Das war ausgestattet mit Teppichen aus Moos. Er hat es allerdings im Sommer nicht verwenden können, weil so viele Wanzen drinnen waren. Und war, wie gesagt, sehr effizient.
Also gut, der hat Damen empfangen. Aber jetzt haben wir am Anfang gesagt, der Kongress tanzt, aber bewegt sich nicht. Was waren eigentlich die Vergnügungen?
Na, sehr viele. Das würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen.
Na, dann wissen wir jetzt einmal, wo es alle gewohnt haben und in der nächsten Folge reden wir darüber,
was gemacht haben
und wie sie getanzt haben.
Ja, das ist eine gute Idee.
Dann sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.